Es dauert noch ein Weilchen, bis die nächste Landtagswahl stattfindet hier in Baden-Württemberg. Aber dann werden mit Sicherheit von beiden Seiten schwere Geschütze aufgefahren. Unter anderem stochert man gerne dann in der Vergangenheit der Spitzenkandidaten herum. Damals im alten Israel gab es so etwas noch nicht. Die Könige mussten sich nicht immer wieder neu zur Wahl stellen. Aber stellen Sie sich das mal vor, es hätte tatsächlich alle paar Jahre in Israel eine Königswahl gegeben. Was wäre das für ein gefundenes Fressen, wenn damals beim König David ein Reporter auf diese Geschichte gestoßen wäre? Sie kennen sie bestimmt. David abends auf dem Dach, auf dem Höhepunkt seiner Macht, und jetzt geht es plötzlich nicht um Macht, sondern um Moral. Er sieht auf einem der Häuser, die unterhalb seines Palastes liegen, auf dem Flachdach, eine Frau, die ein Bad nimmt. Es ist die Frau eines hethitischen Offizieres. David begehrt sie, wie es dort heißt, und holt sie zu sich. Und es kommt, wie es kommen muss. Batseba wird schwanger. Und jetzt ist Davids Ehre in Gefahr. Natürlich kann er mehrere Frauen haben, er hat ja einen ganzen Harem, das war damals für einen König noch normal, aber sich an der Frau seines Offizieres zu vergreifen, der treu im Krieg für ihn kämpft, das ist nun wirklich kein guter Stil. David lässt Uriah, so heißt er, zurück nach Jerusalem holen, Heimaturlaub zwecks Vertuschung. Später wird dann niemand mehr so genau nachrechnen, wann er denn bei Batseba gewesen ist. Aber die Sache geht nicht auf. Uriah bleibt über Nacht nicht zu Hause, er schläft bei den Wachen. Er sagt sich, wenn die anderen im Krieg kämpfen, kann auch er nicht zu Hause alle Vorteile genießen. Ein wackerer Offizier war dieser Uriah. Also muss David eine neue List ersinnen. Er lässt Uriah von seinem skrupellosen Feldherrn Joab in die vorderste Front, in die Angriffslinie gegen die Ammoniter stellen, wo er dann todsicher von den Feinden niedergemetzelt werden muss, ein Himmelfahrtskommando. Und das geht jetzt auf. Uriah stirbt. Nach der obligatorischen Trauerzeit nimmt David die Witwe Batseba in seinen Palast zu den anderen Frauen auf. Sie ist von jetzt an seine Nummer eins. Soweit die Geschichte. Und Sie wissen auch, weshalb ich gerade jene Strophen aufgreifen ließ in unserem Lied, was wir gerade noch etwas stümperhaft gesungen haben. Die Geschichte, eine Steilvorlage für jeden Journalisten. Liebe, Ehebruch, Intrigen. Und nicht erst heute ist sowas an Königshöfen verbreitet und ganz sicher nicht nur dort. Es ist Stoff für Klatschspalten, für die Neue Post oder für die Bunte. Aber muss ich dazu eigentlich die Bibel aufschlagen, um über die Blößen der Menschen Bescheid zu wissen? Muss ich die Heilige Schrift aufschlagen, um mich an peinlichen Fehltritten zu ergötzen? Nein, darum geht es nicht. Keiner soll sich am Ende jetzt wohlig zurücklehnen, wie beim Lesen einer Boulevardzeitung, und zu sich selbst sagen, so schlimm wie dieser Halunke bin ich nun auch wieder nicht. Das ist doch der Effekt, weshalb wir diese Zeitungen aufschlagen. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, das ist der Effekt, weshalb manche Menschen Idea lesen. So schlimm wie dieser Halunke bin ich nun auch nicht in kirchlichem Rahmen. Und doch ist es richtig gut, auch solche Intrigengeschichten in der Bibel zu entdecken. Denn darin sind sich die Verfasser der Heiligen Schrift einig. Das ist wichtig zu wissen. Gott schreibt seine Geschichte mit uns Menschen auf krummen Linien. Er offenbart sich uns nicht in Reinschrift. Er präsentiert sich uns nicht in glatt gebürsteten Werbebroschüren. Er schreibt schnörkellos und direkt, weil er uns mitten im Leben erreichen will. Und dabei hat er keine Vorliebe für saubere Westen, für die, die sich in Unschuld die Hände waschen. Er gestaltet seine Geschichte mit Menschen wie David, also Leute, in denen Abgründe schlummern, die alles andere als heldenhaft sind. Aber damit nicht genug. Gott lässt David mit seiner Intrige nicht durchkommen. Denn die Bibel erzählt jetzt anschließend von einem Gespräch. Ein Gespräch, das bei orientalischen Königen vollkommen unvorstellbar war. Ein Untertan kritisiert den König im Auftrag Gottes. Ein einfacher Bürger wagt es, dem König zu sagen, er habe das Recht gebrochen. Geradezu undenkbar ist das, wenn wir die altorientalischen Königsideologien anschauen, wie sie in der damaligen Umwelt üblich waren. Es ist nämlich Sache des Königs zu bestimmen, was Recht und Unrecht ist. Aber nicht so bei den Königen Israels. Hier gilt noch ein größeres, ein umfassenderes Recht als das Recht des Herrschers. Gott schickt den Propheten Nathan zu David, um ihn an dieses Recht zu erinnern. Und Nathan macht das ganz geschickt. Und ich lese jetzt den Predigtext aus 2. Samuel 12, die ersten 10 Verse. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäfchen, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte der es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel, habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Sie merken, Nathan fädelt seine Sache richtig klug ein, die Geschichte vom reichen Großbauern und dem armen Schlucker. Und dann auch noch emotional tragend erzählt, sogar solche Details greift er aus, dass das Schaf von dem armen Schlucker persönlich genährt wurde. Damit spricht er David unmittelbar in seiner Rolle als Richter an. Und der König, der doch für Recht und Ordnung zuständig ist, wird dann auch zornig. Das kann man nicht durchgehen lassen. Was soll aus Israel werden, wenn da solches Unrecht geschieht? Wo kommen wir denn da hin, wenn jemand so seine Macht missbraucht? Im Blick auf andere scheint David noch genau zu wissen, was Recht und Unrecht ist. Er überzieht sogar, voll Zorn will er den Reichen töten lassen, obwohl er eigentlich nur gestohlen hat. Womöglich ahnte er innerlich schon, was los war. Vielleicht traf ihn diese Geschichte bereits ins Herz, bevor er es vom Kopf her wahrhaben wollte. Menschen, die andere unerbittlich und jähzornig verurteilen, tragen oft selbst unbereinigte Schuld mit sich herum. Der andere, in dem Fall der Reiche mit den vielen Schafen, der andere bekommt dann den Zorn ab, der einem doch selbst gilt. Nathan spricht es dann aus. Du bist der Mann, sagt er. Es geht bei David nicht um den anderen irgendwo da draußen, es geht um den anderen in ihm selbst. Es geht um den inneren Abgrund, den der doch so makellose König in sich trägt. David hat sich selbst das Todesurteil gesprochen. Eigentlich hätte David Nathan jetzt gar nichts mehr sagen müssen. Er hätte sich umdrehen und weggehen können. Du selbst bist dieser Mann, über den du dich gerade noch zu Recht empört hast. Du selbst bist der Mann, dessen Gier und Ich-Bezogenheit dich gerade noch bis zur Weißglut zornig machte. Du bist der Mann, der das Leben anderer zerstörte. Man kann sagen, das Fenster, durch das David gerade noch geschaut hat, ist zum Spiegel geworden. Und genauso heftig, wie er sich vorher noch empört hat, genauso heftig erschrickt er nun über sich selbst. Und das ist die ausschlaggebende Botschaft. Und ich lese weiter in 2. Samuel 12. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, so dass es todkrank wurde. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Kennen Sie solche Augenblicke, in denen sie wie David über sich selbst erschrecken, wo sie fassungslos vor dem Spiegel stehen und sich fragen, wie konnte ich nur so handeln, wo sie sich auf die Unterlippe beißen und sich zerknirscht fragen, warum habe ich nur so dahergeredet? Warum habe ich schon wieder ein Versprechen gebrochen? Was ist mit mir los, dass ich etwas tue, was ich doch eigentlich zutiefst ablehne? Dass wieder die Gier mit mir durchgegangen ist. Dass ich wieder Opfer meiner Veranlagung geworden bin, neidisch zu sein und eben alles andere als weitherzig und großzügig. Dass ich jemand anderes geschädigt habe, obwohl ich genau wusste, was ich dabei tue. Den Ruf geschädigt, wirtschaftlich geschädigt. Dass ich jemand auf Kosten eines anderen gelebt habe. David hatte damals begriffen, es hat keinen Sinn, sich jetzt zu verteidigen, sich nach einem Schuldigen zu suchen, womöglich davon zu reden, dass Bathseba ihn mit ihrem öffentlichen Bad verführt habe oder die Sache mit Uriah ein unglücklicher Unfall war. Wissen Sie, das Gespräch zwischen dem weisen Propheten Nathan und dem König ist auch darin beeindruckend, dass sich hier ein Mensch seiner Verantwortung stellt. Ja, ich habe gesündigt. Ja, das war falsch, was ich getan habe. Himmelschreiendes Unrecht. Ich habe mich an Bathseba und dann auch an Uriah vergriffen. Ich habe gegen Gottes Recht verstoßen. Er stellt sich seiner eigenen Schuld. Und das nicht in einem unwürdigen, um Gnade winselnden Stil, sondern in aller Klarheit und Gradlinigkeit. Das ist nochmal etwas anderes als das, was sich hier und da bei manch scheinbar frommen Christen beobachten lässt. Es gibt unter uns Christen manchmal so etwas wie eine Selbstverliebtheit in die eigene Unzulänglichkeit. Ach, ich bin dann doch nur so ein armes Würstchen, das nichts kann und immer auf die Nase fällt. Es tut so gut, wenn der Schmerz nachlässt, denkt man insgeheim. Und dann werden die seltsamsten Fehlerchen und Defizite hervorgekramt, damit man ja auch ein großer Sünder sein kann, der dann umso mehr die Vergebung genießt. Wenn die Bibel von Vergebung redet, geht es um ernsthafte Befreiung von echter Schuld. Nicht um ein winselndes Armsündertum, das sich letztlich in seinem Selbstmitleid gefällt. Und das müssen wir uns auch als Prediger sagen lassen. Es kann nicht angehen, mit irgendwelchen rhetorischen Kniffen den Menschen in der Seele so lange herumzustochern, bis man hier und da doch noch ein Fehlerchen aufstöbert, das dann gebeichtet wird. Das hat herzlich wenig zu tun mit der realen Schuld, von der die Bibel spricht. Wer eine Ahnung nur von der Würde des Menschen, des Mitmenschen hat, der kennt seine Schuld. Davon bin ich überzeugt. Wer auch nur eine vage Vorstellung von der Größe und Heiligkeit Gottes hat, weiß, wo er um Vergebung bitten muss. Mir ist vor wenigen Tagen nochmal der Kinofilm Dead Man Walking begegnet. Ein Film, der als Plädoyer gegen die Todesstrafe gedreht wurde. Und wir würden ja, wenn wir Hollywood-Regisseure wären, so einen Film gegen die Todesstrafe mit einem unschuldig Verurteilten drehen. Aber in Dead Man Walking wird die Geschichte von Matthew Poncelet erzählt, einem Mörder, der auf seine Hinrichtung wartet. Dead Man Walking ist der Ruf, mit dem die Gefängniswärter ankündigen, dass jetzt ein Todeskandidat zu seinem allerletzten Gang aus der Zelle kommt. Da kommt ein Dead Man, ein toter Mann, ein Kind des Todes. Im Film leugnet der Verurteilte seine Tat, so sehr, dass er wohl mindestens zeitweise selbst daran glaubt, es sei der andere gewesen, er selbst sei nur dabei gestanden. Erst ganz kurz vor der Hinrichtung gesteht er sich selbst und der Nonne, die ihn regelmäßig besucht, ein, dass er schuldig ist. Ich habe es getan. Ich bin der Mann, sagt er. Und genau in diesem Moment erreicht er zum ersten Mal das Herz des Zuschauers. Er, nämlich der Todeskandidat, hört auf, damit ein Kind des Todes zu sein. Ab jenem Moment, wo er voll Selbsterkenntnis sagt, ich bin der Mann, wird der Film zu einem deutlichen und lauten Appell gegen die Todesstrafe. Man wartet als Zuschauer jetzt darauf, dass sich das Blatt nochmal wendet und er ins Leben zurückfindet. Aber er wird hingerichtet. Die grausame Apparatur des Todes und des Staatsapparates lassen sich nicht aufhalten. Aber bei David endet die Geschichte nochmal anders. Nicht mit der Schuld und nicht mit dem Tod. Aber man kann sagen, sie führt durch das Tal des Todes, durch den Zusammenbruch des Selbstbildes. Der König gesteht, dass er schuldig ist. Schutzlos, ohne weitere Vertuschung, ohne Verdrängung, ohne relativierende Erklärungen. Aber das genau öffnet den Weg zurück ins Leben. Er spielt mit Nathan jetzt kein Versteckspiel mehr. Er weiß in erschreckender Klarheit, recht hat er, ja, ich habe schwer gesündigt. Und das hat nichts zu tun mit dem beschriebenen Armsündertum. Und es ist ganz sicher auch nicht im Sinne einer heute verbreiteten Ich-stehe-dazu-Kultur zu verstehen. Okay, ich habe gelogen, ich habe betrogen und wer weiß noch was getan, aber ich stehe dazu. Das sind nur Formen des Sich-Herausredens, der Behauptung, es sei ja alles nur halb so schlimm gewesen. Nur eine Variante der eigentlichen Selbsterkenntnis auszuweichen, eine verquere Form des Geständnisses, um sich letztlich nichts eingestehen zu müssen, Geständnisleid sozusagen. Davids Weg führt tatsächlich durch den Zusammenbruch des Selbstbildes vom König ohne Fehl und Tadel. Aber im gleichen Moment, wo er sagen kann, ja, ich bin der Mann, hört man es, wenn auch nur von Ferne klingen, was in den Psalmen über David besungen wird. Gott kann genau zu diesem Mann sagen, du bist mein geliebter Sohn. So zu lesen im Psalm 2. Und wie von Fern klingt darin, so wenig du dich selbst gemacht und hervorgebracht hast, so wenig sollst du in dem zugrunde gehen, in das du dich hineinverstrickt hast. Denn ich, dein Gott, will dich nicht verloren geben. Wir können heute nicht verstehen, weshalb das kleine Kind auch sterbenskrank wurde, weshalb David auf diese Weise noch bestraft wurde, noch schien damals die Wiederherstellung des Rechts nicht anders denkbar gewesen zu sein. Aber eines darf unsere nach wie vor offene Frage nach diesem kleinen Kind nicht zudecken. Hier hat ein König, der die Macht hat, nun auch die Moral erkannt. Er hat Gottes Stimme durch den Propheten Nathan zugelassen, an sich herangelassen. Und er ist bereit, die Fassade des vermeintlich perfekten Selbstbildes abzureißen, um der Wahrheit und um der Wahrhaftigkeit willen. Ich denke, das sind keine schlechten Voraussetzungen, von jetzt an ein wirklich großer König zu werden. Amen.